Wir hören den Predigtext des heutigen Morgens aus Johannes Kapitel 12, Johannes Evangelium Kapitel 12, die Verse 20 bis 28. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Soweit der Text heute Morgen, und ich möchte noch ganz kurz mit uns beten. Herr Jesus, du lässt uns hineinschauen in deine Gefühle, in dein Herz, in den letzten Stunden, auf dem Weg nach Golgatha. Und noch einmal gibst du den Deinen und auch uns heute Morgen einen Anschauungsunterricht, worum es wirklich geht, in deinem Leben, aber auch für deine Leute. Herr, öffne uns dein Wort, schließe es uns auf, offenbare uns deine verborgenen Ratschlüsse, die vor Grundlegung der Welt schon festgelegt waren. Und lass uns tiefe Freude erleben in dem Bewusstsein, du bist gegenwärtig. Herr, lass dein Wort, die edle Gabe, uns nun erfassen und uns hineinnehmen in ein Leben, das dich verherrlicht und das dich ehrt und durch dich dem Vater im Himmel. Herr, lass das Reden meines Mundes und die Gedanken meines Herzens vor dir wohlgefällig sein. Amen. Der Psalmist bringt zum Ausdruck in einer Phase seines Lebens: Im Meer ist dein Weg und deine Pfade in großen Wassern und deine Fußstapfen sind nicht bekannt. Wir haben heute Morgen eine Offenbarung der Fußstapfen Gottes im Leben des Herrn Jesus Christus, die er uns offenlegt und die uns mit hineinnehmen als Christusleute, als Nachfolger, als solche, die ihm gehören. Und es ist ein auch ein Überblick für die, die ihm noch nicht gehören, was wird auf dich zukommen, wenn du mit Jesus gehst, wenn du dich auf Jesus einlässt. Aus dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes soll heute Morgen die Überschrift lauten: mit unerfüllten Wünschen glücklich sein. Und dabei wünsche ich jedem von uns heute Morgen die Erfahrung, wenn Gott redet, dass wir zwei Dinge hören, dass bei Gott allein die Macht ist und bei ihm, dem Herrn, die Gnade. Unser Text beginnt mit einem guten Wunsch. Wer will, kann ein Skript bekommen über die Gedanken dieser Predigt. Ein guter Wunsch. Erstens, ich will Jesus sehen. Der zweite Punkt heute Morgen, um den es gehen wird. Eine gute Antwort. Aber gefällt sie dir? Und der dritte Teil heute Morgen, ein gutes Ende, die Bestätigung Gottes. Ich will Jesus sehen. Ein wunderschöner Wunsch, der hier zum Ausdruck kommt. Und ich hoffe, das trägst du auch heute Morgen in deinem Herzen und damit bist du auch hierher gekommen. Und ich hoffe, die Kinder tragen das auch in ihrem Herzen. Wir vermitteln es ihnen, wenn sie zu ihrer Kinderstunde gehen. Wir hoffen, dass du das auch auf dem Herzen trägst, wenn du zur Gebetsstunde gehst, wenn du zur Mahlfeier gehst. Und wenn du die Bibel liest, hast du auch diesen Wunsch in deinem Herzen: ich will Jesus sehen. Hintergrund unseres Textes heute Morgen: das Passafest des Volkes Israel steht bevor. Viel Aktivismus, tausende von Leuten unterwegs aus allen Ländern, wenn es möglich ist, dann war man zum Passafest in Jerusalem. Es war die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, Befreiung aus der Sklaverei. Ja, Gott hat das Schicksal seines Volkes gewendet. Und es soll nicht bei einer geschichtlichen Sache bleiben. Nein, das Volk sollte sich jedes Jahr daran erinnern, über die gewaltige Rettungsaktion Gottes, was zur Freude für das ganze Volk dienen soll. Und auf der anderen Seite wurde diese Rettungsaktion Gottes zum Leid für die Ägypter. Wir lesen in 2. Mose 12 den Hintergrund oder aus dem Hintergrund dieser Feier, wo alles in Vorbereitung war und in Feststimmung. Da heißt es 2. Mose 12: Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Wir lesen von den Leuten, denen Jesus oder die hier sich aufmachen. Sie wollen Jesus sehen. Und im Hintergrund, sie kamen zum Fest, um anzubeten. Einige Griechen unter ihnen. Halt, das waren doch Griechen. Was haben die auf dem Fest des Volkes Israels zu tun. Wenn wir 2. Mose 12 weiterlesen, dann finden wir in Vers 47 und 48 folgende Aussage: Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Wenn sich aber ein Fremdling bei dir aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden, und dann komme er herbei, um es zu feiern. Und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen. Ein Gesetz soll gelten für den Einheimischen und für den Fremdling, der sich mitten unter euch aufhält. Darauf machten es alle Söhne Israel, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so machten sie es. Ja, viele waren unterwegs aus fern und nah, um dieses Fest zu feiern, um anzubeten. Und keiner wusste, dass es das letzte gültige Passafest werden sollte. Denn mit der Kreuzigung Jesu wurde das letzte Passahlamm im Zeitalter des Gesetzes geopfert und somit das Zeitalter des Gesetzes beendet. Jesus also sagte, es ist vollbracht, besiegelte das Ende des Zeitalters des Gesetzes und öffnete das neue Zeitalter der Gemeinde. Und so finden wir in 1. Korinther 6, Vers 7 die Bestätigung durch den Apostel Paulus, wenn er sagt, auch wir haben ein Passahlamm, das ist Jesus Christus für uns geschlachtet. Wir brauchen diese Hintergründe, um auch zu begreifen, was sich denn da wirklich zugetragen hat und wie fehlentwickelt es sich hatte. Der Ordnung des Passafestes ging voraus, dass der hohe Priester das Lamm aussuchen musste und es als rein und damit würdig zu erachten. Und das ist schon die Perfektion der Allmacht Gottes, das wir in Johannes 11 im vorangegangenen Kapitel gelesen und gehört haben. Der amtierende hohe Priester Kaiphas suchte das Lamm Gottes aus. Es ist nützlich, sagt er, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Und er wusste nicht, was er sagt, denn es heißt in Gottes Wort, dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern er weissagte, weil er in diesem Jahr Hohepriester war. Dieser Jesus von Nazareth, das ist der, für die ganze Nation umkommen soll. Und am Gesetz war er derjenige, der das Lamm Gottes für das Passa aussuchen musste. Und der Vers geht weiter in Johannes 11. Nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Ist das nicht genial? Er wusste nicht, was er sagte. Er dachte an das Passa für das Volk Israel und er dachte an das Passa, an das Opfer für die künftige Gemeinde Gottes, für die Kinder Gottes. Und er gab auch gleich die Orientierung aus, dass sie sich in eins versammeln. Gottes Heilsplan geht weiter. Die Versammlung Gottes, ein Wunder Gottes. Aber noch ein Wunder Gottes ist damals in Ägypten passiert. Und ich hoffe, dass ich mein freudiges Herz jetzt rüberbringe. Jesus hing 6 Stunden am Kreuz von Golgatha, von der 3. Stunde morgens um 9 Uhr bis zur 9. Stunde am Nachmittag, 15 Uhr. Und in diesen 6 Stunden kam eine 3-stündige Finsternis. Am hellen Tag. Es gibt viele Auslegungen dazu, aber so richtig hat mich in 30 Jahren Christsein keine befriedigt. Ja, die Finsternis deshalb, der Teufel darf noch für eine kurze Zeit triumphieren. Habe ich für mich dabei gedacht, hat das Jesus nötig, dem Satan noch eine dreistündige Präsenz zu geben, wo er triumphieren kann? Denn Finsternis ist ein Hinweis auf den Teufel. Oder der menschliche Aspekt. Gott hat den Menschen den Anblick auf den Gekreuzigten für 3 Stunden ersparen wollen. Denn das sah wirklich nicht gut aus. Und wer Jesaja 53 kennt, der kann das dort nachlesen. Das war ein entstelltes Aussehen des Herrn Jesus Christus dort am Kreuz von Golgatha. Aber es gibt noch einen biblischen Grund, warum 3 Stunden Finsternis in der Zeit der Kreuzigung Jesu dort geschehen ist. Und das hat mit dem Auszug aus Ägypten zu tun. Denn dort war es auch Nacht, als die Befreiungsaktion Gottes geschehen ist. Und jetzt haltet euch fest, lest 2. Mose 12 mit 40 bis 42. Die Zeit des Aufenthaltes der Söhne Israel aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre. Ich lese aus der Elberfeld-Übersetzung. Und es geschah am Ende der 430 Jahre, ja es geschah an eben diesem Tag, dass alle Heerscharen des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte. Das ist diese, dem Herrn geweihte Nacht. Ein Wachen für alle Söhne Israel in all ihren Generationen. Nicht nur das Volk Israel hat gestöhnt unter der Sklaverei. Nein, Gott hat 430 Jahre gewacht und gewartet auf diesen Augenblick, damals in Ägypten sein Volk zu erlösen. Und was haben sie daraus gemacht? 4000 Jahre hat Gott gewacht und gewartet auf den Augenblick, dass sein geliebter Sohn am Kreuz von Golgatha sein Leben lässt für die sündige Welt. Was haben wir seit 2000 Jahren daraus gemacht? Wie feiern wir die geweihte Nacht, von der hier die Rede ist? Mit wem feiern wir die geweihte Nacht? Und was brauchen wir alles, um an Weihnachten glücklich zu sein? Wir wollen Jesus sehen. Ein guter Wunsch. Wie ist das aber? Wenn Jesus den Wunsch nicht so erfüllt, wie du dir das vorstellst, was machen wir dann? Aus unserem Text geht nicht hervor, ob die Leute, die diesen Wunsch geäußert haben, Jesus sehen konnten. Aber die Antwort haben sie sicherlich mitbekommen, wie wir sie heute Morgen auch mitbekommen. Oder vielleicht ganz neu oder wieder neu hören. Zweitens, eine gute Antwort. Gefällt sie dir? Gefällt sie mir? Vers 23 bis 27 heißt es, Jesus aber antwortete. Und wenn Jesus antwortet, dann wissen wir, dass in seinen Worten dahinter immer der Wille Gottes steht. Und beim Willen Gottes geht es nicht darum, dass Gott unsere Wünsche erfüllt, sondern dass Gott seine Zusagen und Verheißungen erfüllt. Und so sehen wir auch in diesen wenigen Versen, wie Jesus mit hineingenommen ist in die Erfüllung der Verheißungen Gottes, in die Vollendung des Heilsplanes der Erlösung. Und das ist kein Text, der heute Morgen durch die Blume redet, sondern wenn Gottes Geist heute Morgen, und von dem bin ich überzeugt, zu uns redet, dann erleben wir ein Stück Bestürzung mit, von dem unser Text sagt. Jesus zeigt uns seine Bestürzung in seinem Herzen, aber er zeigt uns auch die Überwindung seiner Bestürzung zur Orientierung für uns. Der Plan Gottes für das Leben seines Sohnes stand fest vor Grundlegung der Welt, so können wir es lesen. Der Plan Gottes für dein Leben steht ebenfalls fest. Ja, wir haben heute Morgen ein bisschen ein Buffet hier. Vielen Dank für alle, die dabei mit dazu beigetragen haben. Ein Buffet der Düfte. Flaschen, Fläschchen, ja, alles Mögliche, was wir so im alltäglichen Gebrauch haben. 4712, Chantal, Sabatini, Boris, Davidoff. Es gibt sogar eins, das heißt Egoist. Vielen Dank für denjenigen, der das zur Verfügung gestellt hat. Bonita, andere wohlklingende Namen, alles wohlriechende Düfte. Warum kaufen wir diese Dinge? Ja, wir haben eine sensible Nase, ein Sinnesorgan, eine geniale Einrichtung Gottes. Auch Gott hat eine Nase. Auch Gott kann riechen. Und wir entscheiden, je nachdem, was uns in die Nase kommt, ob angenehm oder nicht angenehm, ob sympathisch oder nicht sympathisch. Ja, wir wollen einerseits für uns gut riechen und gut duften, aber wir wollen andererseits auch für unsere Umgebung angenehm erscheinen. Wir identifizieren uns mit Düften oder Überdüfte. Ich weiß nicht, wie das so üblich ist, aber man sagt, Frauen stehen mehr auf die süßlichen Düfte, Männer auf die herben Düfte. Ja, jeder ist ganz individuell und originell mit einem eigenen Duft ausgestattet. Und jeder hinterlässt auch einen Duft, ob du willst oder nicht. Ja, eine persönliche Note. Auch das ist von Gott so installiert und eingerichtet. Düfte gehören auch von der Bibel her zur göttlich-praktischen Theologie. Wir finden viele Aussagen und Beispiele in Gottes Wort über Düfte, über Wohlgerüche und auch über den Wert von Düften. Gott offenbart und lässt uns nicht im Ungewissen, was in seiner Nase angenehm und wohlangenehm ist und nicht. Maria zum Beispiel, von der hörten wir, hat ein wohlduftendes Salböl ausgegossen als ein Liebesbeweis zu ihrem Herrn Jesus Christus. Ein unwahrscheinlicher Wert, den sie da ja verschüttet hat, wie es einer, der es mitgekriegt hat, behauptet hat. Man hätte auch was Besseres damit anfangen können. Aber es ist der Liebesbeweis im Orient, einer Frau im Orient, an ihren Geliebten. Es wurde beziffert mit 300 Denar. Ja, das ist in der normalen Arbeitswelt eines Mannes ein Jahresgehalt, etwa, wenn er jeden Tag Arbeit hat, bei einer 6-Tage-Woche. Auch eine Frau war in der Regel nicht arbeiten, konnte kein Geld verdienen. Es war ihre Aussteuer, es war ihr Vermögen, die sie aufbewahrt hat für ihren Geliebten, damit dieser wohl duftet. So finden wir das auch schon im Hohelied der Liebe, in Kapitel 1 bei der Sunamiterin, dessen Duft ihres Salböls auf ihren Geliebten übergeht und es bei seinen Tafelrunden gut duftet. Das ist ein Bild auf die wartende Gemeinde, wo der Herr jetzt gerade bei seiner Tafelrunde im Himmel ist und die große Zusammenführung von Haupt und Gliedern vorbereitet. Und dahin soll unser Duft, unser Wohlgeruch, den wir hier ihm geben, hochsteigen und etwas sein zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Paulus ist fasziniert auch von diesem Gedanken in 1. Korinther 2, Vers 14 sagt er dazu, er redet davon, dass wir im Triumphzug einhergehen, dem Herrn Jesus Christus nach, und ein Wohlgeruch dadurch verbreiten, dass wir ihm folgen. 2. Korinther 2, war es doch richtig. 2. Korinther 2, danke. Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Wer ist dazu tüchtig? Wir wollen in den nächsten Minuten an unserem heutigen Text 7 oder 6 Schritte sehen, wie Jesus Christus das hier angedeutet hat, wie er für seinen Gott und Vater zu einem Wohlgeruch geworden ist. Vers 23 lasen wir in der Antwort Jesu: Die Stunde ist gekommen, der Kairos Gottes, die Stunde Gottes. Der Zeitpunkt aller Zeitpunkte der Heilsgeschichte Gottes. Das Zentrum, die Mitte der Heilsgeschichte Gottes. Das Warten Gottes hat ein Ende. Wie damals nach 430 Jahren in Ägypten, in der Nacht, als Gottes Gericht über Ägypten ging und das Volk Israel verschonte im Zeichen des Blutes, so ist nun nach 4000 Jahren Menschheitsgeschichte der Zeitpunkt gekommen, wenn der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wird auch Gott verherrlicht. Auch Paulus wieder schreibt, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, haben wir gehört, damit er die loskaufte, Golgatha, die unter Gesetz waren, damit wir infolge davon die Sohnschaft empfingen, die Kindschaft, ein neues Leben aus Gott. Jesus kennt seinen Auftrag. Der zweite Punkt der Antwort: Jesus kennt seinen Weg. Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und nicht stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus war auch in praktischer Theologie unterwegs. Die meisten der Leute konnten nicht lesen und nicht schreiben, aber sie könnten hören und sehen. Hier ist eine Schale mit Weizenkörnern. Schön anzusehen, so trocken. Man müsste vielleicht ein bisschen quellen, dann könnte man sie fürs Müsli verwenden. Aber ist das die Bestimmung des Weizenkorns, wie es Jesus hier schildert, wie es Jesus auf sich bezieht? Nein. Hier sind zwei Beispiele von Weizenkörnern, die in die Erde gefallen sind. Ich dachte, sie wachsen ein bisschen schneller. Ich habe ein bisschen nachgeholfen, aber es ging nicht besser. Ja. Man sieht, einige sind aufgegangen. Ja. Einige liegen an der Oberfläche, stumm, scheinbar tot, und andere sind aufgegangen. Wenn man nach einer gewissen Zeit jetzt hier nachgehen würde, unter die Erde und schauen würden, was ist denn von so einem Korn noch sichtbar? Was meint ihr? Was sieht man noch von diesem Korn? Nichts mehr. Es ist aufgegangen, es ist gestorben. Aber das Neue, das emporsprießt, das ist das, um was es Jesus hier geht. Die ersten Triebe, ein kleines Pflänzchen wird sichtbar. Das ist das Beispiel, mit dem Jesus ganz praktisch versucht hat, deutlich zu machen, was jetzt demnächst, nächsten Tagen passieren wird mit ihm. Sein irdisches Leben wird ihm nicht einfach genommen. Er gibt sein irdisches Leben nach 33 Jahren nicht einfach so dahin. Jesus stirbt nicht einfach. Und Tod und alles aus. Nein, Jesus hat Erwartung auf Leben nach dem Tod. Er hat Erwartung auf Frucht. Ja, wir können unserem vergänglichen Leib alles Mögliche an Düften zuführen. Manche riechen so angenehm, da könnte man denken, die trinken das sogar. Aber Fleisch, alter Mensch, bleibt alter Mensch. Fleisch bleibt Fleisch. Aber wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und Frucht bringt, was entsteht dann? Greif mal rein. Tiefer. Tiefer. Ja. Dann wird Herrlichkeit. Ja. Dann wird Herrlichkeit. Aus einem sterbenden Weizenkorn wird Herrlichkeit. Das ist das, was Jesus an dieser Geschichte deutlich machen will und wird und auch in seinem Leben deutlich gemacht hat. Friedhof, 1,80 tief, ist nicht Endstation. Es wird gesät, Verweslichkeit. Es wird aufstehen, auferstehen, Herrlichkeit. Schöne Geschichte, schönes Bild. Vers 25. Jetzt kommen die dran, die daran glauben. Jesus nennt Auftrag und Weg für seine Leute. Diese beiden Gegensätze haben es in sich, die hier genannt sind. Wer sein Leben liebt, verliert es, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Der Scheidepunkt im Leben vieler, die sich für Gott und Jesus bisher interessiert haben. Es ist gut, dass sich Menschen für Jesus interessieren. Wir haben es ja auch gehört, dass ihr am Büchertisch, dass ihr die Umfragen macht, dass man Interesse weckt. Wer ist dieser Jesus? Was hat er gemacht? Was hat er getan? Aber das Interesse muss weitergehen. Nachfolge fängt dort an, wo das Interesse an Jesus aufhört. Nachfolge und Leben beginnen da, wo das irdische Leben endet. Im Sinne von, ich bereit bin, dieses Leben ihm hinzugeben. Nachfolge und Leben mit Jesus beinhaltet eine völlige Identifizierung mit seinem Tod am Kreuz von Golgatha, aber auch mit seiner Auferstehung. Eine Identifizierung mit dem Korn, auf der einen Seite, das in die Erde fällt, aber auch eine Identifizierung mit der Auferstehung, mit der Kraft daran zu glauben und dass mir dasselbe widerfahren wird wie ihm. Der Glaube an Jesus Christus hört auf im Sinne von, es wechselt die Betrachtungsweise. Es folgt der Glaube, der hineingeführt wird in seine Göttlichkeit. Ein umgestaltet werden in sein Bild. Nicht ein reines Fürwahrhalten, nein, ein Fürwahrnehmen. Nicht ein stupides Mitlaufen, nein, ein ganz ihm zur Verfügung stehen. Nicht mal ein bisschen mitmachen, nein, ganz gefordert sein. Nicht ein bisschen Hingabe, sondern eine ganze Sache mit Jesus. Wir finden im Alten Bund unter dem Gesetz wie auch in der Gemeinde ein Gebot, das geblieben ist. Das in die Heilszeit, das durch die Heilszeit wechselt, wie wir es vorhin gehört haben, nicht abgehakt ist. Und das ist die alte Anweisung Gottes, das alte Gebot, an dem alle anderen hängen. Du sollst Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du hast. Und dann ist eines sicher. Wenn du das tust, wirst du ganz sicher verlieren, was du dir selbst über dein Leben ausgedacht hast. Wenn du das tust, wirst du verlieren, was du denkst, dass es gut ist für dich. Wenn du das tust, dann wirst du verlieren, was andere so gut und toll an dir finden. Wenn du das tust, wirst du verlieren, was du sowieso nicht halten kannst. Wer kennt, rettet die Million. Kennt ihr nicht? Rettet die Million. Also da geht es darum, dass man Fragen beantworten muss und dann geht es so levelweise, geht es dann hoch mit Schwierigkeitsgraden. Mancher träumt schon nur, das sehen zu dürfen, nur mal fühlen zu dürfen. Ja, Geld stinkt doch nicht, oder? Wer will nicht etwas vom großen Kuchen abhaben? Ist jemand da, der heute Morgen eine Million retten will? Ich habe eine mitgebracht. Hier ist 1 Million Euro drin. Zertifiziert von der Deutschen Bundesbank in Frankfurt. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht. Wer ist mutig und will mal reinschauen? 1 Million Euro. Zum Ersten. Zum Zweiten. Ihr habt Pech da oben. Ja, ist zu weit, dauert zu lang. Keiner da? Behalte ich sie halt. 1 Million Euro. Zertifiziert Deutsche Bundesbank. Das Ding hat nur einen Haken. Geschreddert. Geschreddert. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber Schaden an seiner Seele nehme? Was passiert, wenn die Schreddermaschine Gottes über diese Erde geht? Was geschieht mit dem, was du dir angehäuft hast? In unseren Augen, Geld stinkt nicht. Das sieht Gott aber anders. Wenn nämlich der Mammon, so wird der Geldgott genannt und nicht der Herr das Sagen hat. Und ganz so frei ist da keiner von uns, wenn ich das mal so behaupten darf. Man kann sich ein Leben lang ergötzen, weil man reich ist. Auch das ist eine Versuchung. Aber du bleibst am Ende Verlierer. Man kann ein Leben lang sich bedauern, weil man arm ist. Auch das ist eine Versuchung. Auch da bleibt man Verlierer. Es gibt eine ganze Gemeinde in der Bibel, die Jesus eine Chance gibt, über ihren frommen Selbstbetrug des Reichtums nachzudenken. Und die Gemeinde besteht dementsprechend aus Menschen. Und dort war der Reichtum so weit vorwärts geschritten, dass sie sagen konnten, sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin reich geworden und brauche nichts. Und der Herr muss dieser Gemeinde sagen, ich weiß und nicht, und du weißt nicht, dass du elend, bemitleidenswert, arm, blind und bloß bist. Und ich, Jesus, der Herr dieser Gemeinde, stehe draußen vor der Tür. Und was macht er vor der Tür? Und das ist für mich das Geniale. Er klopft an und will hinein. Er klopft an und will hinein. Und du hörst heute Morgen auch, denke ich, oder einige von uns, das Klopfen Jesu vor deiner Tür. Du bist bemitleidenswert. Ich übrigens auch. Ich bin auch bemitleidenswert. Deshalb darf ich hier stehen. Was der Mensch sät, wird er ernten. Was sehen wir in unserem Leben? Die nächsten beiden Punkte in Vers 26 fasse ich zusammen. Jesus lässt seine Leute nie allein. Jesus teilt alles mit seinen Leuten. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Ja, die zwei Unzertrennlichen. Habt ihr die gefunden? Habt ihr die gehört? Nachfolge und Dienen. Die passen zueinander, die gehören zusammen, die darfst du nicht auseinanderreißen. Aber ein Dritter ist ganz sicher dabei. Jesus ist dabei. Nein, Jesus ist kein Dienstherr, der weit weg in einer Kommandozentrale sitzt und Durchhalteparolen ausgibt. Nicht ein Dienstherr, der in einem gut beheizten Raum am Computer sitzt und schlaue Anweisungen gibt, wie seine Missionare gegen Kälte und Verfolgung geschützt sind. Achte mal und jetzt nochmal bitte volle Konzentration. Jesus hat nicht gesagt, wo mein Diener ist, da werde ich auch sein. Was hat Jesus gesagt? Wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Habt ihr den Unterschied? Die Pool Position ist besetzt. Aber nicht vom Vettelheimer, sondern von Jesus. Und die bleibt immer besetzt. Die erste Position ist Jesus. Und dahinter kommen seine Diener und seine Leute. Bist du an dem Platz, wo Christus dich haben will? Oder stehst du an dem Platz, wo du dich selber am liebsten siehst? Wenn irgendetwas anderes auf deiner Pole Position steht, in deinem Leben, das nur Jesus innehaben will, dann steht es schlecht um dich. Denn darum fordert uns Jesus auf, und das ist die Bedeutung von dem Wort hassen. Denn dieses Art des Lebens soll ich hassen. Alles, was die Pole Position auf die Jesus gehört, einnehmen will oder eingenommen hat. Hassen im Sinne von es auf die Seite tun, vielleicht auch sich davon zu trennen. Ihr nicht die Bedeutung zumessen, die ich ihr zugemessen habe. Sein Leben hassen ist ein Geschenk, das Leben, das wir erhalten haben, ist ein Geschenk Gottes. Sein Leben hassen, sein Leben verlieren, ist kein Aufruf, sein Leben wegzuwerfen. Hassen heißt, die Anliegen, die Gott nicht ehren, nicht meinen, nicht verherrlichen, eine andere Priorität zugestehen. Dabei nimm dich nicht wichtig, lass nicht zu, dass andere Dinge dich beherrschen, auch nicht, wenn es Familie, Frau oder Kinder sind. Jesus erzählt in Lukas 14 eine Geschichte, über die Gott sehr traurig ist. Auch ein Geruch, der aufsteigt, den Gott nicht gefällt. Es ist eine Flut von Entschuldigungen auf die Einladung Gottes, komm. Wir haben heute Morgen eines der ersten Lieder war die Einladung, komm, kommt zu Jesus. Drei Dimensionen der Entschuldigungen. Ich habe beruflich viel zu tun, sorry. Ich wäre gern gekommen. Der andere, ich vergrößere gerade meinen Betrieb. Da kann ich nicht weg. Sorry. Der dritte, ich habe eine Frau genommen und kann nicht kommen. Steht wörtlich da, Lukas 14. Der entschuldigt sich nicht. Kein Sorry. Nicht jede gute Ausrede ist ein Grund, den Gott akzeptiert. Lies dazu Galater 2, aus Zeitgründen überspringe ich das jetzt. Dort fasst Paulus zusammen, was er versteht, mit Christus gekreuzigt zu sein, mit Christus sein Leben in Tod gegeben zu haben, sein Leben zu hassen, um für Christus zu leben. Weil ich möchte noch zum dem letzten Punkt kommen, weil das, denke ich, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Jesus, über Jesus heißt es, er, seine Seele ist bestürzt. Und da nimmt uns Jesus ganz tief hinein in unser menschliches Dasein. Hier ist der Punkt, an dem viele streiken und das mit Recht. Wenn du diese Aussage nicht verbiegst und nicht verdrehst, wenn du das so auf dich wirken lässt, wie es hier steht, wie es Jesus auf sich hat wirken lassen, dann muss das Ergebnis Bestürzung sein. Bestürzt über die Forderung Gottes. Und wer das gerade erlebt, Glückwunsch, dann bist du mit den Gefühlen Jesu auf Kurs. Auf Kurs, was Jesus Christus hier in diesem Text deutlich machen will. Einer der tiefsten Punkte neben Gethsemane, die hier zum Ausdruck kommen. Und wir sind ganz nah dran, was Jesus selbst empfunden hat, wenn wir bestürzt sind über diese Forderung. Er hat zu den Leuten geredet und wusste, es geht um mich. Was soll ich sagen? Was soll ich beten? Soll ich beten, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Jesus weiß um diese Versuchungen. Er lebt sie und durchlebt sie für dich und mich. Es gibt den Zustand, trotz unerfüllter Wünsche glücklich zu sein. Aber woher nimmt Jesus die Kraft, diese Anfechtung, diese Versuchung zu überwinden? Jesus endet den Kurs der Bestürzung mit einem Blickwechsel. Er hielt nicht Kurs Bestürzung. Er blieb nicht bei dem Kurs bestürzt sein und bleiben, sondern nahm Kurs auf Bestimmung. Den Kurs Bestürzung überwindest du nur, wenn du den Kurs der Bestimmung einschlägst. Gib den bestürzenden Gedanken in deinen Lebenssituationen keine Landeerlaubnis. Gib den bestürzten Gedanken, gewähre ihnen kein Asylrecht. Ich glaube, unsere beiden wissen, was das heißt. um Asylrecht zu kämpfen und zu ringen. Aber diesen Gedanken der Bestürzung kein Asylrecht zu gewähren. Jesus betet nicht, was Gott nicht ehren würde. Er richtet seinen Blick und seine Gedanken ganz auf den Vater. Und wir haben eingangs gehört, darum bin ich in diese Stunde gekommen. Das haben wir doch schon vor Grundlegung der Welt beschlossen. Das hast du und ich und viele unter uns heute Morgen durch die Taufe auch schon bezeugt. Mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Aber auch mit Christus auferweckt, auferstanden und mit ihm leben. Erinnere dich an dieses Zeugnis. Verlasse den Kurs Bestürzung und gehe auf den Kurs Bestimmung. So dürfen wir glauben und denken, wie Jesus denkt und gehandelt hat. Ich möchte ermutigen, uns unserer Bestimmung wieder neu gegenwärtig zu sein. In allem, was mir widerfährt, habe ich eine einzigartige, riesige Chance, ihn dadurch zu ehren und zu verherrlichen. Ich will nicht mehr beten, Vater, nimm das von mir, sondern ich will dankend sagen, Vater, verherrliche deinen Namen. Das ist ein Gesundheitstipp aus der Apotheke Gottes. Und das besteht jeden Stresstest, den wir als Christen durchleben. Ob du der Schüler bist, wo du denkst, der Lehrer bevorzugt immer nur die anderen. Stresstest, Pubertät. Meine Eltern sind in einem schwierigen Alter. Kennt ihr das? Genervte Kinder, genervte Eltern. Das Tempo bei den Behörden geht dir auf die Ketten. Der Arzt verschreibt nicht, was ich gerne hätte. Der Chef gibt keine Gehaltserhöhung. Und. Ihr könnt alle eure Situationen da reinklinken. Und das Ende, ein gutes Ende. Gott bestätigt seinen Sohn und Gott wird auch seine Leute bestätigen. Vers 28. Es kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Ich ende vorausschauend. Ihr wisst, dass ich ein Freund von Jahreslosungen bin. Mit der Jahreslosung für 2014. Kommt erst noch. Aber für alle, die sich heute Morgen trösten lassen wollen oder viel Trost brauchen, die Erfahrung des Asaphs im Psalm 77, Entschuldigung, Psalm 73, Psalm 77 hatten wir vorher, Psalm 73, Vers 28, der letzte Vers. Ich aber, Gott zu nahen ist mir gut. Komm, nahe dich zu dem Herrn. Er hat ausgebreitete Arme für dich. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Dir zu nahen, Gott, ist mir gut. Das wünsche ich uns allen auf dem Weg zu seinem Ziel. Amen.